Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walking the Talk. Mein Name ist Melissa und ich freue mich, heute wieder einen tollen, oh, jedes Mal, ich fasse es nicht. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walking the Talk. Mein Name ist Melissa und ich freue mich, heute wieder einen tollen neuen Gast bei mir zu begrüßen. Sein Name ist Hendrik Lallensack. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von BAO. Hallo Hendrik.
Hi Melissa, freut mich da zu sein. Danke für die Einladung.
Oh, super gerne. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Und habe natürlich auch für dich wieder einen Icebreaker vorbereitet, ein kleines Spiel, um ein bisschen warm zu werden.
Okay.
Wenn du bereit bist, dann starten wir direkt.
Gerne.
Frage Nummer 1. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Ohne Milch, ohne Zucker, einfach schwarz.
Frage Nummer 2. Bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
Ich würde eher sagen Morgenmensch.
Frage Nummer 3. Was ist deine Lieblingsserie?
Aktuell Lupin auf Netflix.
Frage Nummer 4. Was ist das Seltsamste, das du je gegessen hast?
Da müsste ich vielleicht kurz überlegen. Ich glaube, es waren mal Schnecken in Frankreich.
Oh. Frage Nummer 5. Hast du ein Haustier?
Nein.
Frage Nummer 6. Wenn du nicht schlafen müsstest, was würdest du mit der zusätzlichen Zeit machen?
Ich glaube, ich würde noch weiter arbeiten aktuell tatsächlich. So blöd es klingt.
Oh, wow.
Ja.
Frage Nummer 7. Wie würden dich deine Freunde in 3 Worten beschreiben?
Organisiert, offen und ja, immer zum Spaß bereit.
Sehr gut. Und Frage Nummer 8. Wenn du die Chance hättest, ins Weltall zu fliegen, den Ozean zu erkunden oder in 50 Länder zu reisen, was würdest du wählen und warum?
Definitiv 50 Länder, aktuell am greifbarsten und irgendwie das, was man in letzter Zeit am meisten vermisst hat. Und ich glaube, da würde ich nicht lang überlegen.
Das verstehe ich. Das ist eine sehr gute Antwort und ich glaube, das hat uns auch ein bisschen warm gemacht. magst du dich vielleicht selber kurz einmal noch vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen, so wer bist du und was ist BAO?
Klar, gerne. Ja, ich bin Hendrik, wie du schon gesagt hast, einer der 3 Gründer von BAO aus Köln, 24 Jahre alt, habe unter anderem BWL dual studiert, Einzelhandelskaufmann gelernt und schließlich mit meinen 3 Mitgründern zusammen in Köln Retail Management studiert. Ein Studiengang, der vor allem auf den Fokus aufgelegt war, Omnichannel, also wie verknüpft man den stationär mit dem Onlinehandel. Und ja, darauf aufbauen haben wir auch tatsächlich unsere Geschäftsidee und die Idee rund um BAO gefestigt. BAO ist, wenn man so grob erstmal sagen will, eine intelligente Plattform, die lokales Angebot und lokale Nachfrage schnell und effektiv vernetzt. Und grundlegend haben wir damit gestartet, dass wir jetzt aktuell eine Produktsuchmaschine entwickelt haben, mit der man lokal schnell und einfach Verfügbarkeiten von Produkten in Geschäften in der Nähe tracken kann.
Das heißt also, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und ich will wissen, wo kriege ich jetzt sofort, weiß ich nicht, Haarspray, wo kriege ich jetzt sofort ein ganz bestimmtes Haarspray her, so klischeehaft auch, was soll's, dann könnte ich das bei euch eingeben und dann würde es mir was anzeigen.
Genau, dann würdest du erstmal, wird unsere Suchmaschine dir auswerfen, was es für Haarsprays gibt generell, die gerade in deiner Stadt verfügbar sind. Und dann wählst du halt das Produkt aus, ganz ähnlich wie man es aus dem Online-Shopping kennt. Ich will ja ein Produkt haben, nicht ein Geschäft. Du sagst jetzt, ich möchte genau die spezielle Haarspray und dann zeigen wir dir direkt das nächste Geschäft, wo es jetzt in dem Moment verfügbar ist, sodass sich auch der Weg in den Laden lohnt und du nicht enttäuscht bist, weil du es dann doch nicht bekommst.
Oh, das kenne ich. Vor allem irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es dann so mein Pech ist, in dem Moment, wo genau ich jetzt ein Produkt haben will, dann ist es ausverkauft.
Ja, ich glaube, das kennt jeder auch so ein bisschen. Ja, das passiert oft, das stimmt. Das
ist immer so ärgerlich. Und wie kamt ihr gerade darauf, genau dieses Produkt zu entwerfen, also diese Suchmaschine zu bauen? Habt ihr das selber auch andauernd erlebt, dass ihr Haarspray kaufen wolltet und es einfach nicht mehr zu haben war? Oder wie kam das?
Tatsächlich vielleicht sogar auch bei meinem Haarspray erlebt. Ja, kann gut sein. wir haben ganz stumpf tatsächlich das aus der Uni mitgenommen, beziehungsweise aufmerksam mal in einer Vorlesung zugehört. Da hat mal ein Dozent den Satz gedroppt, er glaubt, dass in der Zukunft das Internet viel lokaler und regionaler ist. Und mein Mitgründer Mirko, der hat sich den Satz auch tatsächlich irgendwie in den Vorlesungsnotizen notiert. Ich habe den gar nicht mehr so krass wahrgenommen. Ja, wie der Zufall so will, haben wir uns dann am selben Abend in Köln noch alle wieder getroffen. Also Michi, mein Mitgründer, Mirko, ebenfalls Mitgründer und ich, wir sind jetzt zu dritt im Bunde. Und ja, haben irgendwie auf diesen Satz rumgedacht, haben dann die iPhone-Notizen aufgemacht und schnell alles eingetragen, was uns eingefallen ist, weil uns war irgendwie klar, wenn das Internet lokaler, regionaler wird, dann spielt der Handel und die Suche nach Produkten eine ganz entscheidende Rolle. Und haben dann darauf rumgedacht und die Ideen entwickelt, wie man möglichst bequem und digital Geschäfte für sich nutzen kann und wirklich den Vorteil davon, dass Waren quasi vor deiner Haustür liegen, du aber nur eben auf dieses Lager quasi die Stadt bestmöglich zugreifen kannst. Dafür fehlt es irgendwie noch zu an vielen Ecken und Enden an Services. Und da haben wir gesagt, das ist ein Geschäftsfeld, da möchten wir rein, weil genau das studieren wir. Ja, und dann haben wir losgelegt.
Wow. Aber das kann ich sehr gut nachempfinden, vor allem weil bei bisherigen Lösungen, das war dann immer so fragmentiert, so man konnte nicht bei einer Seite irgendwie bei allen Shops gucken, sondern wenn überhaupt, musstest du irgendwie bei jedem einzelnen Shop irgendwie nachschauen, okay, erstens haben die überhaupt eine Suche online, zeigt die Suche dann überhaupt an, dass es, was für Produkte es gerade jetzt in diesem Store gibt und dann müsstest du das wieder für jeden Store machen und nee,
ja.
Das ist so umständlich.
Genau.
Habt ihr denn dann direkt am Anfang, also ihr wart ja noch in eurem Studium drin und habt ihr da dann einfach nur gedacht, okay, wir probieren einfach mal was aus, so nebenher, oder habt ihr da schon auch wirklich drüber nachgedacht, wenn ihr dann mit dem Studium fertig seid, dass ihr das dann wirklich als eure Vollzeitbeschäftigung danach fortführen werdet?
Ja, wir haben das eigentlich relativ schnell uns dann gedacht, als wir weiter darauf umgedacht haben, uns den Markt angeschaut haben, ob es sowas schon gibt, dann haben wir eigentlich direkt gedacht, warum nicht selber machen, wenn so gefühlt, wenn wir es nicht machen, dann macht es vielleicht jetzt gerade keiner. Und nee, dann war das relativ schnell klar innerhalb des Studiums, auch so ein gutes Jahr, bevor wir dann fertig waren, haben wir eigentlich schon gesagt, wir versuchen es. Haben dann halt auch wirklich die Idee zu Papier gebracht, in Form von einem Businessplan geschrieben. Größter Fehler, den man machen kann, erstmal einen Businessplan schreiben. War nach einer Woche schon nicht mehr gültig, weil wir wieder andere Ideen hatten. Haben dann aber zumindest mal Mockups gebaut von einer App, die wir uns so vorstellen und sind mit der Idee dann auch an unsere Profs rangetreten, haben mit denen das darauf rumgedacht und ja überlegt, wie könnte man das machen. Die haben erstmal gesagt, ja, datentechnisch überhaupt nicht möglich, da muss man sich noch viel, viel Gedanken machen, ob das überhaupt so gehen kann, haben uns davon natürlich nicht unterkriegen lassen, haben dann daran rumgefeilt, bis dann irgendwann der Punkt da war, dass sie gesagt haben, pass auf, wir melden euch bei der Startup Unit hier in der Hochschule. Wir waren an der RFH in Köln. Und darüber bewerbt ihr euch mal fürs Gründerstipendium NRW. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, als wir das dann bekommen haben auch, dass wir dann eben nach dem Studium, nach dem Bachelor direkt Vollzeit loslegen konnten.
Kurz für mich tatsächlich, ich habe schon so oft gehört, dass Leute das Gründerstipendium entweder sich beworben haben oder es bekommen haben. Ich weiß tatsächlich nicht, was das beinhaltet, wenn man es denn dann hat. Magst du das vielleicht einmal erklären?
Klar. Also du bekommst quasi, das ist eine personengestützte Förderung, also du bekommst kein Kapital für ein Unternehmen, sondern du wirst selber privat gefördert mit einem kleinen Budget im Monat, sodass du halt, dass jede Person aus dem Gründungsteam Vollzeit an der Idee und an der Umsetzung arbeiten kann, dass man die Chance hat, ein Jahr lang da gefördert zu sein. Und das geht quasi so, dass du dich bei verschiedenen Stellen bewirbst, zum Beispiel der IHK oder wir haben es in Köln am Startplatz gemacht und dann musst du in eine Jury-Sitzung rein, wenn dein Ideenpapier gut ist und in der Jury-Sitzung musst du dann einen 5-Minuten-Pitch überzeugen und 15 Minuten Fragen beantworten und vor allem ist das da wichtig, dass halt das Gründerteam cool ist, beziehungsweise nicht nur cool, sondern auch der Aufgabe gewachsen ist und dass deine Idee einfach möglichst innovativ ist.
Ja.
Das haben wir dann geschafft, in der Phase uns da durchzusetzen. Ja. Und dann haben wir es bekommen.
Voll gut, Glückwunsch. Und das ist auch nicht die einzige Auszeichnung, die ihr erhalten habt. Du hast mir auch erzählt, ihr habt auch schon einen Wissenschaftspreis gewonnen. Ist das richtig? Ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig.
Ja, wir haben etwas jüngere Vergangenheit. Gründerstipendium haben wir vor einem guten Jahr bekommen. Und eben jetzt vor knapp 4 Monaten haben wir den Wissenschaftspreis vom EHI Retail Institut gewonnen. Das ist ein Ausschreiben, was quasi sich in der Handelslandschaft bewegt, wo Doktorarbeiten und so weiter ja, prämiert werden, die besten, und eben aber auch seit ein paar Jahren das beste Startup, was sich in dieser Kategorie bewirbt. Da haben uns auch unsere Dozenten für vorgeschlagen damals, und ja, da durften wir da antreten von einer hochkarätigen Jury. Es war ziemlich krass. Wir haben dann im Halbfinale, wenn man so will, gepitcht vor Tina Müller von Douglas, vor dem CEO von Rewe und DM. Und ja, das war schon ziemlich krass, und die haben uns dann eben weitergewählt, und so waren wir im Finale und haben dann im Live-Voting tatsächlich auch gewonnen.
Wow, also das ist auch sehr beeindruckend. Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ihr habt ja alle vorher noch nie gegründet, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist jetzt euer erstes Startup. Wie ist das denn, wenn man dann plötzlich solche hochkarätigen Pitches direkt am Anfang halten muss? Weil ich stelle mir vor, ich wäre ultra nervös und aufgeregt. Gerade wenn dann da noch solche Personen vor mir sitzen, wie halt CEOs von riesigen Marken und riesigen Firmen. Ich wäre ultra nervös. So, wie bist du das angegangen? Hast du dich darauf vorbereitet? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Was ist dir durch den Kopf gegangen dabei?
Ja, wir haben uns ziemlich intensiv darauf vorbereitet, weil wir haben auch direkt gesehen, das sind halt potenziell auch Partner, die uns weiterhelfen könnten. Also nicht nur noch im Rahmen des Wissenschaftspreises. Und davon profitieren wir auch gerade, dass diese Partner uns kennen. Und dementsprechend haben wir uns halt ziemlich stark vorbereitet und wissen aus unserer Erfahrung bisher, dass Vorbereitung alles ist. Und wenn wir ziemlich gut überlegen, wie wir in diesem Rahmen unser Produkt rüberbringen, dass wir dann echt halt im Pitchen vor allem ziemlich gut sind. Und da haben wir dann schon ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt über die letzten Monate. Und man ist dann eigentlich quasi so, dass man sich wirklich ein Skript schreibt und im Detail versucht, welchen Satz bringe ich wo an, um die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, auf das Wesentliche, was ich eigentlich sagen möchte, weil man gibt ja in so einem Pitch ganz viel Information drumherum. Und da haben wir immer gedacht, was sind so unsere entscheidenden Sätze? Und wenn man die dann gebracht hat, dann hat man sich auch ja ziemlich wohl gefühlt dabei und wusste, so können wir es ganz gut rüberbringen. Aber Vorbereitung war ziemlich lang. Also wir haben bestimmt 2 Wochen uns vorbereitet auf diesen Pitch.
Wow. Und wie habt ihr euch dann zum Beispiel auch so, gab es dann auch so eine Q&A-Session mit Sicherheit, grauenhafter deutscher Satz. Aber so Q&A-Fragen sind ja dann nochmal ein anderes Kaliber als ein Pitch, den man wirklich vorbereitet hat, wo man ganz genau weiß, okay, ich sag jetzt das, das und das. Und dann beim Q&A kann irgendwie alles passieren. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, man denkt jedes Mal ja immer, ah, die fragen bestimmt das, die fragen bestimmt das. Und ja, die haben bestimmt da noch eine Kritik und so. Und dann überlegt man schon eher, was sind die Fragen am Ende, und konzentriert sich da drauf als auf den Pitch an sich. Ist aber meistens falsch. Es kommt immer anders und zweitens, als man denkt. Dummes Sprichwort, aber passt einfach voll darauf. Mhm. Also es kam dann eigentlich gar keine Fragen, sondern einfach nur Feedback, zum Beispiel in diesem speziellen Fall beim Wissenschaftspreis. Da kam Feedback dazu, wie cool die Idee ist und wie sie glauben, wie das möglich wäre und umsetzbar wäre. Und wir mussten eigentlich gar nichts mehr beantworten, weil es sie im Detail dann gar nicht mehr so interessiert hat, wie es funktioniert, sondern das haben wir uns anscheinend zugetraut. Und deshalb wusste man, ja, war es relativ entspannt und man musste sich gar nicht auf Fragen vorbereiten in dem Fall.
Das ist natürlich dann auch sehr angenehm gewesen.
Das stimmt.
Aber ich glaube, das hängt auch immer von der Situation dann mit Sicherheit ab. So, was ist überhaupt das Setting, warum man gerade diesen Pitch gemacht hat, und ob dann es naheliegender ist, dass auf irgendwelchen Details ja rumgeritten und nachgebohrt wird bis ins letzte Detail, wie das umgesetzt wird oder was man sich dabei gedacht hat, oder ob sich derjenige einfach nur gerade ein Bild ja bilden muss, eine Meinung bilden muss. Finde ich das gut, finde ich das schlecht, sehe ich, dass das umsetzbar ist oder nicht. Das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied.
Definitiv, ja.
Und du hast gesagt, dass dieses Setting, wo ihr das gepitcht habt, dass euch das auch jetzt zugutekommt, weil es potenzielle Partner sind. Wie geht ihr da dann jetzt überhaupt auf andere Unternehmen zu? Ich stelle mir auch da vor, so wenn ich ein junges Startup wäre, vielleicht halt auch noch nicht so viel vorzuzeigen hätte, dass ich auch da ultra nervös wäre, dann etablierte Unternehmen anzusprechen, weil ich mir denke, warum sollen die sich eigentlich überhaupt mit mir unterhalten, weil ich ja noch nicht groß und gewachsen bin, wie die das schon haben. Wie geht ihr das an?
Zum einen, um an diesen Preis anzuknüpfen, haben wir halt unser Preisgeld in der Form bekommen, als dass wir Zugriff auf dieses Netzwerk haben, sodass wir halt durchaus an große Partner rankommen und mit denen sprechen können und eben auch mit den Entscheidern vor allem, was so ein bisschen unser Unfair Advantage ist, wenn man so will, weil wir halt schnell mit den Leuten ins Gespräch kommen, die dann am Ende auch sagen können, okay, machen wir, sind wir dabei oder eben nicht. Bevor das halt im Konzern wie der Größenordnung, mit dem wir sprechen, durch sämtliche Abteilungen durchgeht, bis zu einer Entscheidung kommt, dafür hat man gerade als schnell wachsendes Startup keine Zeit und deshalb machen wir auch nebenbei außerhalb dieses Netzwerkes in der Akquise einfach gerade die Abkürzung, dass wir sagen, wir versuchen voll drauf zu gehen und direkt in das oberste Board ins Gespräch zu ziehen. Es funktioniert auch hier und da ziemlich gut und da haben wir tatsächlich auch keine Hemmungen und sehen halt Partner für Partner, den wir jetzt gerade mit an Bord kriegen, dass man halt ja auch in einer anderen Position dann wieder landet. Und das ist für neue Partner einfach umso interessanter wird, weil unsere Plattform beruft halt darauf, dass man Partner an aller Hand dabei hat. Und dann wird es halt richtig interessant für alle.
Was ist bislang deine Erfahrung? Ist Partnersuchen genauso schwierig und bedarf großer Ausdauer wie Investorensuche oder ist das anders?
Ziemlich gleich, ja, muss man sagen. Also zumal die Partnersuche teilweise noch schwerer ist, weil man nicht genau weiß, ein Investor ist relativ einfach auszumachen. Du weißt, das ist jemand, der entscheidet direkt, ich investiere in euch. Der Partner allerdings, bis du da erstmal rausfindest in den Strukturen, was sind die richtigen Ansprechpartner in einem Handelskonzern, auf die wir zugehen müssen und an wen leiten die das weiter, da werden teilweise 6 bis 8 Leute involviert, um einen Konzern an uns anzuschließen. Und das ist extrem aufwendig, diese Strukturen erstmal zu durchbrechen und zu hinterfragen. Und das hat auch bei uns lange gedauert, weil das kann man nicht wissen, wie die arbeiten, es sei denn, man hat selber schon mal in diesen Unternehmen gearbeitet. Aber dementsprechend ist teilweise sogar also die Suche und die Gespräche mit den Partnern zu kriegen schwerer als Investoren in Gespräche zu ziehen. Wow. Und halt auch schnell, vor allem schnell eine Rückmeldung zu kriegen, ob es gemacht wird oder ob es interessant ist oder nicht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen so das, wie sagt man, das Stereotype. Mir fehlen schon wieder die deutschen Worte. Also Klischee, das Klischee bei Konzernen, so dass es irgendwie eine unfassbare große Zahl an Menschen braucht, um eine kleine Entscheidung irgendwie umzusetzen. Und das stelle ich mir auch sehr schwierig vor am Anfang, wenn man einfach auch so gar keine Ahnung hat, wie das abläuft und das auch noch rausfinden muss, dass das sehr, ja, sich auch sehr hinzieht und nicht einfach ist.
Durchaus, da gibt es einfach auch extrem große Unterschiede in den Firmen intern. Die einen sind viel offener und sagen, zack, wir machen es. Die anderen sagen, oh nee, Rechtsprüfung und Datenschutzprüfung und so weiter. Und das zieht sich dann über Wochen. Aber
ist natürlich berechtigt.
Ja,
ist aber berechtigt, klar. Macht einem das Leben schwer manchmal.
Ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr auch über dich und deine Mitgründer reden, so ihr als Team. Du sagst, ihr habt euch im Studium kennengelernt. Das heißt, ihr wart wohl erstmal jetzt einfach nur Freunde und dann habt ihr überlegt, gemeinsam ein Business zu machen. Wie war dieser Prozess für euch? War das, was ihr überhaupt euch Gedanken drum gemacht habt? Weil man hört ja immer, oh Gott, erstmal heißt es, oh Gott, mit Familie gründen, oh Gott, mit dem Partner gründen, oh Gott, mit Freunden gründen. Aber dann andere sagen wiederum, das war das Beste, was sie getan haben, weil dann kennt man sich in- und auswendig, man versteht sich, man weiß irgendwie auch, was der andere kann, was er nicht kann. Und wo auf diesem Spektrum von, oh Gott, wart ihr bei eurer Gründung?
Also erstmal ja, auf jeden Fall. Wir sind alle drei befreundet, schon über mehrere Jahre, auch schon vor dem Studium kannten wir uns. Und dementsprechend, haben wir daraus bisher nur positive Effekte gezogen, sei es dem, um schnell zu erkennen, wer ist wo drin am stärksten. Das war uns schon vorher klar. Dementsprechend konnten wir schnell Aufgaben einteilen. Okay, das erledige zum Beispiel jetzt ich, wenn es zum Beispiel um organisatorische Sachen geht, Gesellschaftsgründung und so weiter. Das übernehme ich, weil alle wussten, okay, da ist vielleicht Hendrik am zuverlässigsten drin. Genauso war klar zum Beispiel vorwiegend in der Ansprache von Partnern, okay, das ist ganz klar Mirkos Job. Mirko hat auch im Vertrieb gearbeitet. Mirko kann gut nicht verkaufen, sondern überzeugen vor allem. Und das ist dann schnell in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das ist auch so ein Thema, was wir teilweise auch mit Investoren besprechen, wie die das sehen, ob die das gut finden, dass wir uns dass wir drei befreundet sind und nicht nur geschäftlich miteinander zusammenarbeiten. Und durch die Bank ist da eigentlich so die Rückmeldung, ja, finden wir gut und haben die teilweise selber auch schon gemacht und sagen, es gibt nichts Besseres. Ja, ich finde es auch gerade ziemlich gut, weil man schnell, ja, schnell weiterkommt, weil man sich einfach gegenseitig viel besser kennt und es einschätzen kann, wie die Reaktion von jemandem ist. Und man kann auch viel besser diskutieren. Und das machen wir viel natürlich, müssen wir, müssen neue Pläne schmieden. Und das macht halt zusammen mehr Spaß, wenn man dann weiß, okay, man nimmt sich das gegenseitig nicht übel. Danach ist alles gut.
Das verstehe ich 100%. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allem, wie will man auch herausfinden, wie sein Geschäftspartner tickt, wenn man sich nicht irgendwie versucht anzufreunden und sich halt persönlich kennenlernt. Ja. So, das frage ich mich dann immer.
Das muss man, genau. Ich denke auch, in der Gründung muss man sich privat beziehungsweise auf mehreren Ebenen kennenlernen. Weil wenn man das rein auf dem Business belässt, keine Ahnung, dann glaube ich, wird das nicht funktionieren, weil man dann ja zu viel zwischen sich stehen hat, wo man nicht weiß, wo bin ich da jetzt bei dem anderen dran eigentlich gerade? Wie meint er das? Ist dann auf jeden Fall notwendig, denke ich auch.
100%. Und du sagst jetzt, so im Alltäglichen habt ihr eigentlich ziemlich genau unter euch aufgeteilt, wer ist für was zuständig. Hast du trotzdem den Eindruck, dass ihr euch dann immer noch sehr gut ergänzt oder dass da so gar keine Überlappung drin ist, in dem, wie ihr es aufgeteilt habt?
Doch, also die Überlappung ist schon da. Wir müssen uns auch ergänzen, weil teilweise Schritte wie zum Beispiel Partner anbinden erfordern organisatorisches, rechtliches, als auch eben die IT, wo Michi drin steckt, als auch halt eben denjenigen, der das Ganze ja mit den Partnern bespricht und kommuniziert, eben Mirko. Und da müssen wir halt, es sind halt Prozesse, wo wir komplett alle drin stecken und wo wir uns dann wirklich sehr gut ergänzen und wo wir uns aufeinander verlassen können. Und das ist durchaus der Fall, ja.
Habt ihr vor der Idee schon mal aktiv, oder du, ich weiß nicht, ob du für die anderen sprechen kannst bei dieser Frage, aber hast du schon mal vor dieser Idee drüber nachgedacht, auch mal selber was aufzubauen und zu gründen? Oder war das wirklich, dass sich das erst durch diese Idee bei der Vorlesung ergeben hat?
Ja, tatsächlich schon eigentlich, man denkt immer die ganze Zeit darauf rum, was sind so die Wege, die man gehen kann, auch nach dem Studium. Ich habe das Retail-Management-Studium auch ehrlich gesagt nur gemacht, weil ich nicht genau wusste, was ich weitermachen sollte. Da war ich aber erst 22 und, keine Ahnung, hatte erst so eine Ausbildung, ein bisschen Arbeitserfahrung hinter mir, dann aber gemerkt, nee, das ist noch nicht alles, was ich jetzt sehen will. Und das Studium war dann, also ich würde sagen, wir haben es halt wirklich effektiv genutzt dann nochmal. Weil daraus mit einer Gründungsidee rauszugehen, wo wir eigentlich, da kann ich tatsächlich auch für alle sprechen, alle hinterstehen, selber Unternehmer werden zu wollen, weil wir das teilweise sogar aus unseren Familien so kennen und ja uns irgendwie in der Rolle auch wiedersehen und dementsprechend da nicht mit der Intention direkt reingegangen sind, wir gründen ein Startup, nachdem wir zusammen studiert haben, aber uns irgendwie allen klar war, dass es so das ja, Nonplusultra, was man machen kann, selber gründen oder halt selbstständig sein. Gründen ist aber natürlich was anderes, als wenn man einfach sich in einem, sag ich mal, normalen Geschäftsfeld bewegt, wo man weiß, okay, der Markt ist da, ich muss hier was verkaufen und das kriege ich schon irgendwie los. Wenn ich es einigermaßen clever mit Marketing und so anstelle, wir gehen in einen komplett neuen Markt rein und müssen erstmal alle überzeugen. Macht aber durchaus viel mehr Spaß, weil man komplett frei und losgelöst denken kann.
Was assoziierst du mit dem Gründer sein, sich selbstständig machen, so was daran ist es, was du siehst, was dich begeistert und vielleicht auch dich überzeugt zu sagen, das ist es wert, das will ich machen?
Also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass man sich selbst extrem schnell weiterentwickelt. Was es eigentlich aktiv ausdrücken würde, ist, Gründer zu sein, ist so ein bisschen, wenn du es nicht selbst machst, macht es kein anderer in allen Belangen. Also wenn du nicht selber zum Notar gehst, die Gesellschaft anmeldest, wenn du nicht selber mit dem Steuerberater telefonierst, wenn du nicht selber versuchst, einen Pitch zu bauen und eine App zu bauen, dann kommst du nicht weiter. Du musst es am Anfang selber machen. Und das ist irgendwie so das Coole, dass man selber ständig gefordert ist und quasi nie Rast macht, sondern immer weiter sich dreht. Und das ist so das Gründerdasein, wie ich es beschreiben würde, und das wissen wir auch, und darauf haben wir uns auch committed, dass das nie wieder dann abfällt, wenn es weitergeht, sondern dass man immer agil sein muss. Aber ja, das ist so das Leben, wie ich das als Gründer zusammenfassen würde. Und das ist mit Sicherheit auch gleichzeitig so der Reiz. Vielleicht wolltest du auch eher so in die Richtung fragen, warum haben wir überhaupt gegründet oder
Auch.
was
Aber ich finde, du hast das schon sehr schön zusammengefasst, weil das ist eine extrem abstrakte Frage. Aber ich finde das trotzdem interessant, so zu sehen, weil Gründen, so schön es auch sein kann, hat natürlich auch viele Schattenseiten, wo man sich halt auch drüber im Klaren sein muss. Es ist auch sehr harte Arbeit, sehr lange Tage, vielleicht auch mal ziemlich viel Verzweiflung mit dabei. Man hat irgendwie alles und dann muss es ja trotzdem etwas daran geben, wo man einfach weiß, es ist es mir wert. So,
Genau.
das will ich einfach machen und ich finde das sehr schön, wie du es ausgedrückt hast. Gefällt mir.
Ich denke auch, das ist es nämlich eigentlich auch wirklich, dieses Aktive ist extrem fordernd und anstrengend, dieses ständige Umsetzen, Machen. Aber das Coole daran, dieser Effekt oder was einen dann antreibt, ist halt immer, dass man ständig Ergebnisse hat und ständig wieder neue Sachen erlebt. Und das ist halt das, was man dann daraus ziehen kann.
Wenn ich denn jetzt noch direkt die Frage anstelle, die du gerade gestellt hast, warum habt ihr überhaupt gegründet? Gibt es da noch etwas anderes, was du gerne erzählen möchtest?
Ja, eigentlich nicht direkt. Wir haben uns da eigentlich auch nicht so die großen Gedanken darüber gemacht, warum gründen wir. Auf jeden Fall natürlich großes Thema Unabhängigkeit. Das einfach alles selbst so machen, wie man es gerne haben möchte. Das ist mit Sicherheit der größte Antrieb. Unabhängigkeit allein schon da, sich rauszuziehen und nach der Uni nicht versuchen, sich irgendwo zu bewerben, einen Job zu machen, sondern sich auf sein Ding zu konzentrieren, ohne dass man irgendwo auf dem Weg noch Umwege gehen muss und lässt sich irgendwo bewirbt oder versucht, den richtigen Job für einen zu finden, was man sowieso wahrscheinlich nicht schaffen würde. Man eh dann irgendwann merkt, das ist es noch nicht. So kenne ich zumindest von genug anderen. Aber das ist so das Ding, dass man das Gefühl hatte, wenn man jetzt das macht, dann ist es, glaube ich, direkt hundertprozentig das, was einem gefällt und was man sich vorstellt und wie man arbeiten möchte. Und das war wirklich der Grund zu gründen.
Das kann ich extrem gut nachvollziehen. Und das haben auch andere mir schon auf eine ähnliche Art und Weise erzählt. Und sie haben auch erzählt, dass sie dann, wenn man einmal gegründet hat, dann waren sie ruiniert für den Arbeitsmarkt. Also gibt es anscheinend auch keine andere Alternative danach mehr, wenn
Ja,
man es
das
einmal
kann gut
gemacht
sein. Ich glaube, auf dem Weg sind wir auch.
hat. Ich frage noch mal in ein paar Jahren nach, wie es
Okay.
aussieht. Nochmal Thema Team. Habt ihr jetzt schon eigene Mitarbeiter eingestellt?
Ja, wir haben tatsächlich mittlerweile 3 Mitarbeiter eingestellt, und haben drumherum noch ein Team, von 3 weiteren Leuten. Also wir sind mittlerweile zu 9 sogar. Und das beschleunigt und ja, fördert auch einfach irgendwie nochmal wirklich dieses Startup-Leben beziehungsweise die Idee, weil du merkst halt, du bist nicht mehr nur noch zu dritt, die daran glauben und die jeden Tag dafür arbeiten, sondern du bist auf einmal zu 8, zu 9 und kannst halt in dem Team zusammen daran feilen und arbeiten und jeder dann seine Stärken ja nochmal einbringt. Und das ist extrem geil und damit hat es eigentlich nochmal so ein bisschen, ja, noch weiter Anschub bekommen, als wir Anfang des Jahres halt angefangen haben, Leute ranzuholen.
Wow. Ist das denn, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr aufregend ist in dem Moment, wo man wirklich seinen eigenen Mitarbeiter das erste Mal einstellt oder die ersten paar Mitarbeiter einstellt. Ist das auch ein Moment, in dem man sich denkt, wow, jetzt ist ernst, weil jetzt bist du auch nicht mehr nur für dich selber irgendwie verantwortlich, sondern jetzt bist du auch noch für einen anderen Menschen und sein Gehalt verantwortlich und der Mensch baut irgendwie drauf, jeden Monat sein Gehalt zu kriegen.
Ja, wenn du das schon wieder so sagst, dann darf ich gar nicht drüber nachdenken. Ich höre schon wieder ein Schwitzen. Nee, aber ja, auf jeden Fall. Man merkt, in dem Moment kriegst du voll mit. Ne? In dem Moment, wenn du dann wirklich den Arbeitsvertrag aufsetzt, wenn du die Abrechnung und so fertig machst, dann checkst du auf einmal, okay, krass, da hängt jetzt halt auch, ne, nicht mehr unsere Existenz dran, sondern eben auch andere.
Ja.
Und das ist halt schon so. Allerdings ist halt das Schöne daran, dass unser Team halt im Hintergrund schon gewachsen ist und wir die Leute nicht einfach eingestellt haben. Zum Beispiel unsere Designerin Jen oder unseren Entwickler Tim, die haben uns schon lange auf dem Weg begleitet. Und ja, mit der Zeit haben wir jetzt halt gesagt, pass auf, ihr müsst jetzt mit an Bord kommen, komplett. Und dementsprechend, ja, wissen beide Seiten, worauf sie sich auch einlassen. Ein Startup kann immer mal, bei uns natürlich nicht,
Ja, nee.
kann immer mal den Bach untergehen, aber ja, das ist bei uns natürlich auch der Fall, dass wir uns darüber Gedanken machen. dass wir immer andere Leute auch noch im Nacken sitzen haben, die von uns abhängig sind.
Aber ich glaube, das ist auch ein echt schönes Gefühl, dann wirklich zu sehen, das Team wächst. Es sind nicht mehr
Ja.
nur die Gründer, sondern da gibt es ein Team und da gibt es Investoren und Partner und all die Leute, die genauso dran glauben und begeistert sind von dem, was man da tut.
Ja, das ist das Beste überhaupt, die beste Bestätigung, definitiv.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Das passiert mir auch öfter. Ach so, genau. Beim Teamaufbau hattest du mir einmal erzählt bei unserem letzten Telefonat, dass ihr auch Glück gehabt habt. Ich weiß aber nicht, was genau es damit auf sich hatte, aber das musst du mir jetzt unbedingt erzählen. Wobei habt ihr da Glück gehabt beim Teamaufbau?
Ja, Glück auf jeden Fall in der Hinsicht, dass wir eigentlich nirgendwo so, bis auf vielleicht bei unserer dualen Studentin, bei Jenny, bei ihr sind wir eigentlich den klassischen Weg gegangen von Jobausschreibung, Stellenausschreibung über Recruitment, Bewerbungsinterviews, noch nicht vorher gekannt. Ansonsten hatten wir wirklich das Glück, dass wir irgendwie von Anfang an Leute im Hintergrund dabei hatten, über Freunde, Bekannte, also nicht direkt Freunde, sondern eher dann nochmal weiterer Freundeskreis, die halt direkt irgendwie auch dann aus Köln kamen, die teilweise an unserer Uni studiert haben, die man schnell in unseren Bann ziehen konnte und wo wir halt im Hintergrund von denen, die auch alle im Job waren oder im Studium, nebenbei ja, Leistung bezogen hat in Form von dessen, dass sie einfach mitgemacht haben. Und das Glück hat halt nicht jeder, dass er, sag ich mal, direkt Experten noch findet, die halt alle schon was studiert haben, die im Job sind teilweise, die einem wirklich weiterhelfen und die das halt machen, weil sie daran glauben. Und deshalb konnten wir uns halt oftmals diesen Recruiting-Prozess komplett sparen und haben halt, ja, viel, viel Zeit gewonnen. Und das war so unser größtes Glück eigentlich, dass wir da ja schnell auf Netzwerk und im Hintergrund auf unsere Leute zugreifen konnten.
Das glaube ich, dass das tatsächlich vieles einfacher gemacht hat. Ich hatte das bei Kollegen mal mitbekommen, wo die neue Mitarbeiter gesucht haben und dann habe ich erst gesehen, was für eine unfassbare Arbeit das alleine ist. Irgendwie von erstmal CVs einsammeln, dann auswerten, dann sich auch überlegen, okay, woran filtert man jetzt überhaupt die
Ja.
CVs? Wen lädt man ein? Und dann ist man vielleicht immer noch enttäuscht
Genau.
gewesen.
Und
Und ja, das ist unfassbar.
das geht ja bei uns auch eigentlich gar nicht. Also wir haben ja keine Personalabteilung, die sich von vorne bis hin damit auseinandersetzen kann. Wir können natürlich eine Stellenausschreibung machen und klar, wir können auch Bewerbungsinterviews führen und versuchen, einen Eindruck zu bekommen. Aber das Beste war halt, dass uns die Leute schon vorher begleitet haben, also unsere Teammember, wenn man so will. Und wir halt schon das Wichtigste, was wir halt nur bewerten konnten, ist, steht derjenige genauso dahinter, hinter der Idee wie wir? Das ist somit das Wichtigste, was man erkennen kann und eben so die Leidenschaft auch dafür Gas zu geben und vielleicht auch mehr zu machen, als es üblich ist. Und wenn wir das erkannt haben, dann war es für uns halt das Leichte zu sagen, okay, mit der oder demjenigen können wir es machen, weil dann können wir sicher sein, dass da was bei rumkommt.
Das glaube ich. Und es ist auch schön, wenn man aus dem Netzwerk die Leute hat, weil die dann auch noch wieder eine andere Connection zum Business haben, als vielleicht jemand, der vorher noch nie von euch gehört hat und sich nur so dachte, oh ja, klingt gut.
Genau, das stimmt.
Cool. Wir nähern uns auch langsam schon dem Ende vom Podcast, Video-Interview-Podcast. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es jetzt einen Podcast immer noch nenne oder ein Video-Interview oder keine
Oder ein
Ahnung.
Videocast.
Videocast, das finde ich gut. Videocast halte
Das
ich.
ist eine gute Headline.
Hast du noch einen Ratschlag oder eine Message, irgendwas, was du sehr gerne anderen angehenden Gründerinnen und Gründern mitgeben würdest?
Ja, ich wurde es jetzt tatsächlich schon öfter mal wieder gefragt. Ich bin ja noch, sag ich mal, noch kein fertiger Gründer, wenn man so will. Also da sehe ich mich erst, wenn wir so wirklich unser Geld eingesammelt haben und Umsatz auch machen und das Produkt an Tausende von Leute draußen ist. Aber wenn man so will, dann kann ich auf jeden Fall eins sagen, nämlich, dass man seine Idee so weit wie möglich nach außen tragen soll und so viel Feedback wie möglich einholen muss. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich am Anfang mitgenommen habe und was wir dann auch immer mehr und mehr gemacht haben. Und dann verfestigt sich deine Idee auch irgendwann und dann merkst du, okay, du bist auf dem richtigen Weg oder eben nicht. Und dann eben auf jeden Fall der Punkt, wenn man es jetzt im Team macht, so wie wir am Anfang mit zwei oder drei Gründern, wie wir jetzt waren, dann sollte man schnellstmöglich merken, lernen, sich zu organisieren, weil das nimmt einem echt einen Haufen Arbeit ab, wenn man weiß, wer ist jetzt für was zuständig, schon von Anfang an. Das muss man sich klar dann auf die Fahne schreiben und ja, schnell die eigene Organisationsstruktur schaffen.
Ich finde, das sind sehr gute Ratschläge, die du da anderen mitgibst. Ich denke, das wird auf jeden Fall anderen Leuten auch weiterhelfen. Und ja, wenn jetzt jemand noch mehr über Bau oder dich lernen möchte, sich irgendwie connecten möchte, dann wie geht das am besten?
Ja, eigentlich über sämtliche Social Media Kanäle. Also wir sind auf jeden Fall aktiv, wo man auch immer gerne mal einen Einblick in unser Team kriegt, in unseren Arbeitsalltag auf Instagram. Da kann man uns einfach finden unter bau.app. Und auf LinkedIn sind wir auch aktiv. Da können sich jeder auch mit uns vernetzen und uns gerne Fragen stellen. Da ja, posten wir eigentlich auch immer so unsere Meilensteine, was wir gerade wieder erreicht haben, damit man sieht, wo es weitergeht. Wir sind mit unserer App gerade noch so unterm Radar, also wir machen keine Werbung, kein Marketing, weil wir die quasi so als ja, Soft Launch erstmal rausgebracht haben, um weiter zu testen, ob das funktioniert als mit dem App Store. Man kann sich aber die App gerne schon runterladen und testen, was schon geht. Und ja, ansonsten gerne aktiv folgen und uns mit Fragen bombardieren.
Das klingt doch gut. Das heißt, wo genau kann man die App dann runterladen, wenn man sie austesten will?
Genau, wir haben jetzt gerade auf jeden Fall eine Hürde noch, also man braucht ein iPhone. Es ist
Oh
eine
nein,
reine
bin ich
iOS-App
dran.
gerade noch, aber unsere Android-App ist tatsächlich schon in der Entwicklung.
Aha, sehr gut.
Deshalb, da wird auch in Kürze bald was kommen. Und dann spätestens dann, wenn wir auch so weit sind, dass wir sagen, jetzt ist die Plattform sinnvoll, jetzt haben wir genug Partner an Bord, jetzt kann man richtig viel finden. Da sind wir
Jedes
gerade
Gras bei.
auf einem guten Weg und dann werdet ihr das auch mitbekommen.
Sehr gut, toll. Hendrik, es hat mich super gefreut, heute dich hier im Interview begrüßen zu dürfen. Das war wieder eine tolle Session, finde ich. Und es war sehr schön, auch so viel über euch zu lernen, über Bau und ja, eure Hintergrundstory. Und ich hoffe, euch da draußen hat es genauso gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, Anschauen, wo auch immer ihr gerade mit dabei seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Hendrik.
Ciao, ciao, mach's gut. Danke dir.